Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Endlich habe ich die wahre Bedeutung der Kultivierung erkannt. Teil 2. Schon als Kind hatte sie mit ihrer Mutter Falun Dafa praktiziert. Was motivierte sie, sich als Erwachsene weiter zu kultivieren? In diesem zweiten Teil zieht die praktizierende Bilanz. Sie sagt, rückblickend staune ich, wie perfekt alles abgelaufen ist. Hören Sie nun den zweiten Teil Ihrer Kultivierungserfahrungen. Als ich für das Masterstudium ins Ausland ging, verlor ich meine vertraute Kultivierungsumgebung. Die Praktizierenden lebten weit über das Gebiet verstreut, so dass wir die meiste Zeit alleine das Fa lernten und die Übungen machten. Wenn ich auf Probleme stieß, konnte ich mich nun nicht mehr hinter jemand anderem verstecken. Ich musste das Problem selbst lösen. Ich kämpfte mit den nie enden wollenden Studienarbeiten. Aufgrund des enormen Drucks erlitt ein Kommilitone einen Nervenzusammenbruch und brach das Studium ab. Ich blieb stabil, so dass meine Kultivierung Fortschritte machte. Ich glaube, dass der Meister uns besser kennt als wir uns selbst und dass er die Prüfungen so einrichtet, dass wir sie auch bestehen können. Ich erkannte auch, dass es keinen leichten Weg gibt, um mit den Hindernissen und Trübsalen im Leben fertig zu werden. Nur wenn man jedes Problem sofort angeht, wenn es auftaucht, wird es keinen Problemstau geben. In China hatte ich mich beispielsweise so vorbereitet, dass ich die Prüfung gerade noch bestehen konnte, aber ich beherrschte den Stoff nicht wirklich. Ich hielt mich damals für clever und kam durch das Studium, ohne groß etwas geleistet zu haben. Aber das Karma, das ich schuldete, war damit nicht abgetragen und die Probleme, die ich lösen musste, hatte ich immer noch. Als ich das Hauptstudium im Ausland absolvierte, musste ich nicht nur das nacharbeiten, was ich im Grundstudium versäumt hatte, ich musste dabei auch noch eine fremde Sprache sprechen. Es war doppelt so schwer wie früher und ich musste mir doppelt so viel Mühe geben. Daher wurde ich demütiger und machte mich an die Arbeit. Ich beschwerte mich nicht mehr, dass ich nicht genug Zeit hatte. Wenn dann ein Projekt anstand, das mit Falun Dafa zu tun hatte, gab ich diesen Projekten immer den Vorrang. Es gab nur so wenige Praktizierende in unserer Region. Wenn ich es nicht tun würde, würde es keiner tun. Wenn die Zeit nicht ausreichte, meditierte ich, anstatt zu schlafen. Und wenn ich zu müde wurde und nicht mehr weitermachen konnte, rezitierte ich das Fa des Meisters. Eine Zeit lang verstand ich nicht, was in den Vorlesungen gelehrt wurde. Wenn ich schlafen ging, erschien dann der Meister in meinen Träumen. Er stand an einer Tafel und ging den Stoff aus den Vorlesungen mit mir durch. Der Meister fragte, ob ich es verstanden hätte, und ich sagte, nein. Unglaublich barmherzig und geduldig erwiderte der Meister, gut, dann werde ich es noch einmal erklären. Mit der Zeit verbesserten sich meine Noten. Im letzten Studienjahr erreichte ich durchgehend fast immer die volle Punktzahl. Bald erfuhren die Praktizierenden unserer Region, dass die New Yorker Tanzcompany Shen Yun Performing Arts zum ersten Mal zu uns kommen würde. Wir mussten alles geben, um die Show bekannt zu machen. Eine Praktizierende und ich waren die einzigen, die sich einfach so Zeit nehmen konnten. Da ich mich sprachlich noch nicht so gut ausdrücken konnte, entschieden wir, dass ich in den Wohngebieten die Shen Yun Broschüren in die Briefkästen einwerfen sollte. Jeden Morgen standen wir früh auf, um das Fa zu lernen und die Übungen zu machen. Dann widmete sich jeder von uns verschiedenen Aufgaben. Nachts bereitete ich das Kartenmaterial vor, um mich am nächsten Tag mit einer großen Tasche Werbematerialien in diese Gebiete zu begeben. Menschen, denen ich beim Verteilen der Flyer und Broschüren begegnete, erzählte ich von Shen Yun. Mein Gedanke war einfach. Ich wollte nur, dass jeder wusste, Shen Yun ist hier. Weil ich kein Auto habe, bin ich fast jeden Quadratmeter dieser Stadt zu Fuß abgelaufen. Es verlangt einem körperlich viel ab, eine schwere Tasche mit Flyern zu tragen und den ganzen Tag umherzulaufen. In den ersten Tagen fühlten sich meine Beine morgens bei der Meditation ganz wund an. Eines war mir jedoch klar. Ohne meine Kultivierung ernst zu nehmen, würde ich nicht in der Lage sein, die Lebewesen im großen Rahmen zu erretten. Dann wäre alles nur Zeit- und Geldverschwendung. Also biss ich die Zähne zusammen und hielt durch. Eines Tages war ich nach der Verteilung so müde, dass meine Knie ganz steif waren und ich sie nicht mehr beugen konnte. In dieser Nacht verpasste ich den letzten Bus zu mir nach Hause, sodass ich 2 Stunden laufen musste, bis ich daheim ankam. Ich wäre fast in Tränen ausgebrochen und alle möglichen menschlichen Anschauungen verstärkten sich. Ich fragte mich, würde ich als Behinderte enden, wenn ich jeden Tag so lange Strecken lief? Plötzlich ging mir ein Licht auf. Der Meister weiß, was ich durchmache. Alles ist unter der Kontrolle des Meisters. Und was der Meister vorhat, ist immer das Beste. Indem ich langsam einen Fuß vor den anderen setzte, gelangte ich schließlich nach Hause. Nachdem ich einige Stunden geschlafen hatte, stand ich wie immer früh auf, lernte das Fahr, machte die Übungen und machte mich dann wieder auf den Weg, um die Flyer zu verteilen. Bald fühlten sich meine Beine wieder normal an. Ich wurde mir immer klarer über den Fahrgrundsatz, dass Geist und Materie eins sind. Mit menschlichem Denken sind sehr große Schwierigkeiten dann nahezu unüberwindbar. Nur wenn uns das Fahr anleitet und wir starke aufrichtige Gedanken haben, können wir uns auf eine höhere Ebene erheben und über die Grenzen und Vorstellungen dieser menschlichen Welt hinausgehen. Die Shenyun-Aufführungen verliefen in unserer Stadt dann sehr erfolgreich und in jeder Show waren alle Plätze ausverkauft. Ich wusste, dass der Meister uns in diesem Prozess gestärkt hatte. Einmal fuhr ich für einige Erledigungen in eine andere Stadt und hatte danach den Rest des Tages frei. So schloss ich mich einem Praktizierenden an einer örtlichen Touristenattraktion an, um die Touristen über Falun Dafa und die Verfolgung zu informieren. Einige chinesische Touristen waren von den Lügen der Kommunistischen Partei Chinas, die Falun Dafa verleumten, getäuscht worden, sodass sie uns sehr feindselig begegneten. Dann ging eine große Touristengruppe weg und keiner von ihnen nahm einen Flyer mit. Obwohl ich mich durch ihre Beschimpfungen und angedrohten Schläge ungerecht behandelt fühlte, taten sie mir eigentlich auch leid. Die Barmherzigkeit war bei mir aufgetaucht. Diese chinesischen Touristen hatten heute die seltene Gelegenheit bekommen, die wahren Begebenheiten kennenzulernen. Ich fühlte die Dringlichkeit, sie wachzurütteln, und so rannte ich ihnen eilig hinterher. In dem Augenblick, in dem ich nicht mehr an meine verletzten Gefühle dachte, sondern nur noch daran, anderen wirklich zu helfen, rief ich, »Bitte nehmen Sie diese Tatsachen zur Kenntnis. Die Selbstverbrennung auf dem Platz des himmlischen Friedens war ein Schwindel.« Erstaunlicherweise blieben alle aus der Gruppe stehen und drehten sich um. Sie fingen ein Gespräch mit mir an und stellten sich in einer Reihe an, um Flyer zu erhalten. Nach dem Masterstudium begann ich meine Promotion an einem Forschungsinstitut. Dafür bekam ich ein Gehalt. Deshalb musste ich keine Teilzeitstellen mehr annehmen, um über die Runden zu kommen. Ich begann über Heirat nachzudenken, denn nun war ich schon 30 Jahre alt und immer noch Single. Mein Wunsch tauchte auf, jemanden haben zu wollen, der für mich aufkam. Nachdem ich mir solche Gedanken gemacht hatte, nahm plötzlich ein alter Schulfreund Kontakt zu mir auf. Er zeigte sich sehr aufmerksam und es schien, als würde ich ihm viel bedeuten. Ohne dass es mir bewusst war, war ich wieder in das alte Verhaltensmuster zurückgefallen, die Verantwortung anderen zu überlassen. Dieser junge Mann und ich waren in China gemeinsam zur Schule gegangen und wir kannten einander gut, was ich für sehr vorteilhaft hielt. Wir fingen an, uns zu treffen. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendetwas nicht stimmte, wollte ich mich nicht näher damit beschäftigen. Ich wollte nachsichtig sein und benutzte Nachsicht als Ausrede dafür, nicht tiefer nach innen schauen zu müssen, weil ich von dem Gedanken, bald zu heiraten, sehr eingenommen war. Ich versuchte, auf ihn einzugehen, aber er wurde immer unvernünftiger. Schließlich geriet er in Rage und verlangte, dass ich meine Doktorarbeit sofort abbrechen und in die Stadt ziehen sollte, in der er lebte. Er äußerte sich sogar respektlos über meine Familie. Aber ich konnte doch nicht einfach mein Forschungsprojekt abbrechen und wegziehen. Als ich ihm klarmachte, dass ich meinem Doktorvater und meinem Projekt gegenüber verantwortlich war, stellte er mir ein Ultimatum und drohte, mit mir Schluss zu machen. Als ich mich jedoch mit der Trennung einverstanden zeigte, machte er einen Rückzieher und wurde einsichtiger und entgegenkommender. So waren wir mal zusammen, dann wieder getrennt, und das ging immer so weiter. Die Gesellschaft ist schon so verdorben, dass er mich wegen meiner Aufrichtigkeit für dumm hielt und mich von oben herab behandelte. Als ich mich so schlecht fühlte, dass ich nicht mehr essen oder schlafen konnte, kam ich zur Besinnung und betrachtete unsere Beziehung mit klarem Verstand. Wollte ich nur deswegen dem Bund der Ehe eingehen, damit ich schwarz auf weiß vorweisen konnte, dass ich verheiratet war? Natürlich nicht. Als DAFA-Praktizierende erschaffen wir die Kultur und Lebensart der zukünftigen Menschen. Viele alte Schriften beschreiben, was eine Ehe ausmacht. Gegenseitige Liebe und Respekt, Verbindlichkeit und gegenseitige Unterstützung. Eine Ehe darf doch nicht auf kurzlebiger Leidenschaft oder Eigennutz beruhen, so dachte ich. Am Ende verstand ich dann, dass diese anscheinend perfekte Übereinstimmung eine Prüfung für mich war, damit ich die Anhaftung tiefer verstehen und bei der Wurzel packen konnte. Der ganze Herzschmerz, den ich erleiden musste, war wahrscheinlich Karma, das ich zurückzahlen musste. Als ich mir die Sache immer klarer vor Augen führte, endete unsere Beziehung. Moderne Frauen können ihren Lebensunterhalt heute selbst verdienen und müssen nicht mehr heiraten. Sie sind also nicht mehr einem so starken gesellschaftlichen Druck ausgesetzt wie früher. Das Single-Dasein bot mir daher sogar eine großartige Gelegenheit, mich nicht mehr von anderen abhängig zu machen und mich gerade dadurch charakterlich zu erhöhen. Ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, genug Geld für Essen oder Kleidung zu verdienen und trotzdem viel Zeit für meine Kultivierung und die damit verbundenen Aufgaben habe. Solange ich meine Anhaftungen loslasse und dem natürlichen Lauf folge, wird es mir gut gehen. Auch wenn für mich nicht vorgesehen ist, zu heiraten, muss ich mich als DAFA-Praktizierende in der Umgebung und Situation, in der ich mich befinde, entsprechend den Kultivierungsgrundsätzen verhalten. Als ich weiter nachdachte, entdeckte ich, dass ich Angst hatte, alt und allein zu enden. Das war wieder meine menschliche Anschauung, die ich loswerden musste. Kann man dem Alleinsein durch eine Heirat ausweichen? Nicht wirklich. Solche Gefühle tauchen aufgrund unserer menschlichen Vorstellungen, unseres Karmas und unserer Schicksalsverbindungen auf und sind nicht durch den Familienstand bestimmt. Wenn göttliche Wesen eine Sache arrangieren, ist es oft nicht so einfach, wie es oberflächlich aussieht. Das habe ich vom Pfarr her verstanden. Nachdem ich viele Schwierigkeiten durchgestanden hatte, begann ich Folgendes zu begreifen. Obwohl es im Leben im Allgemeinen viele Hindernisse und Rückschläge gibt, hat dennoch jeder Mensch seine eigenen Probleme, die er lösen muss. Aber wenn der Meister sich um einen kümmert, wird schließlich alles gut werden. Das Wichtigste ist, die Fahrgrundsätze zu verstehen, sich solide zu kultivieren und gestärkt aus den Problemen hervorzugehen. Ich fand es zum Beispiel damals in China niederschmetternd, dass ich bei der Hochschulaufnahmeprüfung nicht gut abgeschnitten hatte und deswegen an eine weniger renommierte Hochschule gehen musste. Als ich mich jedoch Jahre später an einem ausländischen Forschungsinstitut um eine Doktorandenstelle bewarb, bestand ich gerade deshalb die Sicherheitsfreigabe des Verteidigungsministeriums, weil ich für mein Grundstudium an einer weniger bekannten Hochschule gewesen war. Die Trennung von meinem Freund war fürchterlich und bereitete mir sehr viel Kummer. 2 Jahre nach unserer Trennung hatte er einen Unfall und starb. Er war erst Mitte 20. Jeder Mensch hat sein eigenes Schicksal. Wenn ich ihn da vorgezogen hätte, selbst wenn wir geheiratet hätten, worauf ich bestand, und das glücklichste Leben gehabt hätten, wäre es nach 2 Jahren schon wieder vorbei gewesen. Wenn etwas nicht meins ist, kann ich es nicht behalten, selbst wenn ich es unbedingt haben will. Weil ich damals in China eine gute Stelle aufgegeben hatte, war ich in finanzielle Schwierigkeiten geraten, woraufhin ich zum Studium ins Ausland ging. Tatsächlich wäre es mir damals schon während meines letzten Jahres an der Hochschule möglich gewesen, eine besondere Zulassung zum Promotionsstudium zu erhalten. Aber auf hinterhältige Weise bestach damals jemand die Person, die in dieser Sache zu entscheiden hatte, so dass ein anderer Kandidat bevorzugt wurde. Ich empfand das als unfair, fand aber später heraus, dass alle Studenten mit besonderer Zulassung eine Erklärung unterschreiben mussten, in der Falun Dafa verleumdet wurde, um ihre sogenannte politische Gesinnung zu offenbaren. Dass ich die Promotionsstelle damals nicht bekam, erwies sich im Nachhinein als glücklicher Umstand, denn so wurde ich vor dem lächerlichen Gesinnungsprotokoll bewahrt. Dann, im Ausland, brauchte ich 1 Jahr länger als andere, um den Doktortitel zu erwerben. Obwohl mich das zurückwarf und mich finanziell unter Druck setzte, erhielt ich in diesem Jahr die Gelegenheit, an der Shenyun Promotion teilzunehmen. Dieses Jahr bewahrte mich auch vor übereilten Entscheidungen in Bezug auf eine Heirat. Darüber hinaus konnte ich in diesem zusätzlichen Jahr unerwartet die Staatsbürgerschaft in dem Land beantragen, in dem ich studierte. Rückblickend staune ich, wie perfekt alles abgelaufen ist. Immer wenn mich meine Freunde, die nicht praktizieren, fragen, warum ich an Dafa glaube, kann ich ihnen nur sagen, dass es mein Herz wirklich berührt und zum Besseren verändert hat. Mein Leben hat einen Sinn bekommen. Wenn ich auf meinen Kultivierungsweg zurückblicke, wird eines deutlich. Wenn ich nicht streng zu mir war und mich von Dafa abwandte, ging es mir körperlich und geistig deutlich schlechter als in dem Zustand, in dem ich starke, aufrichtige Gedanken bewahrte und aufrichtig handelte. Es war wie ein Reinigungsprozess meiner mikroskopisch kleinen Teilchen. Solange wir uns anstrengen, uns ständig von schlechten Dingen befreien und uns dem Pfarr angleichen, gestaltet Dafa unser Leben.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.